Ja, wunderbar, auch mal wieder hier zu sein bei euch. Und ja, das, was wir heute haben, heute ist das Thema Freude ist eine Folge des Gebets. Und das ist ein Auszug aus einer, aus einer Freizeit, die Mitte September stattfinden wird, die aber nur für Männer geht. Es ist ein Männerwochenende, wo es nur ums Gebet geht, ne? Weil wir Männer sind ja solche Leute, die im Grunde genommen, Männer machen ja alles selber, ne? Das heißt also, wozu gibt es Betriebsanleitungen? Man kann das doch. Also man baut erstmal auf und dann stellt man fest, ach, hätte ich doch geguckt, ne? Und so ähnlich ist es ja auch, wir machen immer alles selber und dann, aha, beten hättest du auch können. Also deswegen ein ganzes Wochenende mal über Gebet für Männer. Also die anwesenden Männer, wenn es Sie interessiert, ich leite gerne den Link zur Anleitung weiter. Ja. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diese alte Volksweisheit, die steht ja nicht so wirklich in der Bibel. Ich meine, was in den Sprüchen steht, ist, auch der Narr kann, wenn er schweigt, für weise gelten. Aber Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, steht nicht so in der Bibel. Und manchmal hat sie trotzdem ihre Berechtigung. Es ist sicher gut, wenn man nicht alles sagt, was man denkt. Als unsere Tochter noch klein war, also diese Größenordnung, da konnte sie einfach nichts für sich behalten. Und wenn wir dann am Küchentisch saßen und meinetwegen zu Abend gegessen haben, und dann sprudelte es hier raus und sagte, dass ich für Mama zu Weihnachten ein Bild gemalt habe, bleibt aber geheim. Aber Mama saß ja mit am Tisch. Das ist, ja, sie konnte einfach nichts für sich behalten. Und da wäre Schweigen wirklich besser gewesen. Auch auf der Arbeit kann man sich Situationen vorstellen, wo Schweigen besser ist. In Sprüche 17,28 steht, wie ich eben schon sagte, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Aber das gilt nicht generell. Denn eigentlich hat uns Gott ja die Gabe des Redens gegeben. Also ist ja schon mal ganz gut, dass wir hier so eine Öffnung haben. Die ist nicht nur fürs Essen da. Man kann auch reden. Und er hat uns das gegeben, damit wir reden können. Und in einer Beziehung ist Reden viel wichtiger als Schweigen. Also in einer Beziehung ist Reden viel wichtiger als Schweigen. Wer käme auf die Idee, mit der Ehefrau oder dem Ehemann nicht zu reden? In so einer Ehe ist nichts mehr Gold. Es stimmt nämlich nicht, dass Schweigen Gold ist. Sonst würde man sich ja einfach nur anschweigen und dann läuft die Ehe. Weiß ich nicht. Schweigen ist tödlich. Und wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Ist da Reden Silber, Schweigen Gold? Nein. Betet ohne Unterlass, steht in 1. Thessaloniker 5, Vers 17. Und auf dem Gebet liegen sogar Verheißungen. In Johannes 16, Verse 23 bis 24, da sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Beten ist Reden mit Gott. Im Gebet, da pflegen wir die Beziehung mit Gott. Da erleben wir ihn. Wenn ich an einem Tag mal nicht mit meiner Frau geredet habe, dann fehlt mir was. Ich weiß das noch, damals in der Bibelschule, man kann sich ja fast an diese Zeit nicht mehr erinnern, da gab es solche Telefonkarten, die man in der Telefonzelle reinstecken konnte und dann konnte man die abtelefonieren. Erinnert ihr euch? Und auf jeden Fall in der Zeit, wir hatten schon unser erstes Kind, meine Frau blieb zu Hause und ich war im Missionseinsatz gewesen. Ja, da hatte ich mir damals eine Telefonkarte für 50 Mark gekauft und nach der Woche war die alle. Also telefonieren war damals ganz schön teuer. Aber ein Tag, wo ich nicht mit meiner Frau geredet habe, da fehlt was. Und genauso fehlt mir auch was, wenn ich nicht in Gottes Wort gelesen habe und nicht gebetet habe. In unserem Vers steht eine grandiose Verheißung zum Schluss, damit eure Freude völlig werde. Also Gebet ist nicht nur Pflichterfüllung. Naja, gut, in der Bibel steht, ich soll beten, mach ich mal. Nein, es ist auch eine Verheißung damit verbunden, damit eure Freude völlig werde. Freude ist eine Folge des Gebets, soll deshalb über dieser Predigt stehen. Das Gebet zu den Ursachen für Freude gehört, war mir bisher nicht so ganz klar gewesen. Weil ne, man stellt sich alles Mögliche vor, was Freude verursachen könnte, aber Gebet, ja, man hat mit Gott geredet, klar, aber eine Folge ist die Freude. Gebet und Freude gehören untrennbar zusammen. Aber wie kommt es, dass Freude eine Folge des Gebets ist? Der erste Grund ist, dass wir direkt zum Vater beten können. Deshalb heißt der erste Punkt, freu dich, denn du betest zum Vater. Freu dich, denn du betest zum Vater. Weißt du eigentlich, was du für ein Vorrecht hast? Über Jahrtausende war die Anbetung Gottes sehr unpersönlich. Nur mal so als Beispiel, das Gebet von Salomo in 1. Könige 8, also wo er dann ein längeres Gebet mit Gott hat, wo er sich bei Gott auch bedankt und solche Sachen, was Gott alles für ihn gemacht hat. Aber auf jeden Fall mal ein paar Verse daraus, was Salomo so sagt und wie er mit Gott redet. Da sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Vers 23 in Kapitel 8, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden. Oder nehmen wir Daniels berühmtes Gebet in Daniel 9, Vers 4. Da redet er mit Gott und sagt, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und auch wenn Abraham Freund Gottes genannt wird, war die Anrede Gottes im Alten Testament nicht sehr persönlich. Er war der Allmächtige. Herr der Herrscharen, der Gott Israels und so weiter. Er war zwar der Gott, der das Volk Israel erlöst hatte, aber eine persönliche Beziehung war nicht so das Normale. Es war klar, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist der Mensch. Absolut was anderes. Auch der gläubigste Israelit näherte sich Gott mit Ehrfurcht. Es wäre ihm im Traum nicht eingefallen, Gott als Vater anzusprechen. Nur 17 Mal überhaupt wird Gott im Alten Testament als Vater bezeichnet oder angesprochen. Und dabei ist er immer der Vater des ganzen Volkes. Keine persönliche Vaterbeziehung. In Jesaja 63, 16 schreibt hier Jesaja und sagt er auch, Du aber, o Herr, bist unser Vater. In 5. Mose 32, 6 dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Oder Jesaja 64, 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Hört ihr das? Auch wenn einige Menschen im Alten Testament eine gute Beziehung zu Gott hatten, eine tiefe Beziehung, so war doch eine gewisse Distanz vorhanden, die nicht überschritten wurde. Undenkbar wäre es für einen Israeliten gewesen, Gott als persönlichen Vater oder sogar als Papa zu bezeichnen. Aber genau das tat Jesus im Alten Testament, im Garten Gethsemane. Dort sagt er, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus 14, 36. Also wenn ein Israelit der damaligen Zeit Jesus so gehört hätte, haben ja einige, aber auch andere, gerade die Gesetzlichen, wenn sie ihn so gehört hätten, dann hätten die gesagt, so kann man mit Gott nicht reden. Welch Anmaßung. Aber für Jesus war das nicht anmaßend. Er war ja schließlich der Sohn Gottes. Wenn meine Kinder Papa zu mir sagen, ja, dann ist das absolut in Ordnung. Und in Galater 4, Vers 6 schreibt Paulus, weil, er schreibt zu den Christen, er schreibt zur Gemeinde, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Hey, wir dürfen Papa sagen. Dieses Abba, das heißt eben sowas wie Papa. Das ist die persönliche Bezeichnung, nicht so eine Stellung. Mein Vater, ne? Mein Vater, was willst du von mir, was ich tun soll? Wer redet so mit seinen Eltern? Ich meine, in früheren Zeiten ist vielleicht so das gewesen, aber heute? Wir dürfen zu Gott genauso reden wie der Sohn Gottes, wie Jesus Christus selbst. Einfach unglaublich. Paulus schreibt, weil ihr nun Söhne seid. Wie? Wir sollen Söhne Gottes sein? Kinder Gottes? Im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 11 bis 12, da können wir lesen, er, damit ist Jesus gemeint, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder die Vollmacht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Hammervers. Denen, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das Wort für Recht oder Anrecht, was da steht, oder Vollmacht, das hat es in sich. Im Griechischen steht da Exousia, das eben so übersetzt wird, Macht, Vollmacht, Recht, Anrecht. Das heißt, ein solcher Mensch, der Jesus aufgenommen hat, der hat das Recht, die Fähigkeit, das Privileg, Gottes Kind zu werden, zu sein. Man kann das Wort sogar mit übermenschlicher Fähigkeit, Macht übersetzen. Wenn man mal guckt, wie es im Englischen übersetzt werden kann, dieses Wort, dann merkt man, dann steht da Superhuman. Also übermenschlich, ein übermenschliches Anrecht, das ist damit gemeint. Also da fällt mir der Superman ein, aber das heißt, es ist eine über die Maßen große Macht, ein über die Maßen großes Vorrecht, das wir haben. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wow. Wer also Jesus aufgenommen hat, der hat einen so starken Anspruch auf die Kindschaft Gottes, dass niemand sie ihm mehr nehmen kann. Eine übermenschliche Macht steht dahinter. Und da ist immer mal wieder für mich wichtig, mal zu betrachten, ja, wie wird man denn überhaupt ein Kind Gottes? Kannst du das Bild an die Wand werfen? Wunderbar. Da es mir gestern nicht ganz so gut ging, sind alle Animationen noch nicht drin, aber es macht nichts. Und zwar, da oben Gott, und da zwei und hier unten die Striche sind alles Menschen. Und zwischen Gott und Mensch sind hier ist hier der Doppelstrich. Und das heißt, in Jesaja 59, Vers 2 heißt es, eure Sünden sind es, die eine Trennung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Richtig, Trennung. Denn jeder Mensch wird runtergezogen von Gott weg, steht in Römer 3, 23, alle ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Deswegen betrifft das jeden Menschen. Und wir Menschen denken, da ist eine große Sünde, das sind die großen Kreise, da sind kleine Sünden, die mittelgroßen Kreise, ganz kleine Sünden. Und bei manchen Menschen siehst du gar nichts. Also, mit den Augen. Ich sag mal, wir alle kennen auch Leute, die keine Christen sind und die leben so vorbildlich, wo du denkst, pff, das schafft noch nicht mal ich. Und als Christ. Aber trotzdem stimmt das, was in Römer 3, 23 steht. Alle Menschen ermangeln der Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Denn wir wissen eins, wir werden nicht errettet wegen unserer guten Werke, sondern aus Gnade. Und Jesus sagt das ja hier, wie heißt es in der Bergpredigt, dass ja, wir sagen, okay, wenn du schon wenn du die Ehe gebrochen hast, dann... Ja, und Jesus sagt, ja, aber wenn du schon in Gedanken darüber nachgedacht hast, oder, ja, Mord, das geht gar nicht. Ja, wenn du schon in Gedanken gedacht hast, oh, ich könnte ihn, dann ist das auch schon. Also das, und das sind halt die, wo du von außen gar nichts siehst. Liebe nette Leute, die haben sich sehr gut im Griff und zeigen nicht nach außen, wo sie mal anders denken. Ja, und wenn ein Mensch da bleibt, immer weiter weggezogen wird von Gott, dann kommt er hierhin zum Gericht. Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und wenn man dann nicht im Buch des Lebens steht, ewige Verdammnis. Offenbarung 20, 15 mit dem Feuersee. Und wenn man das jetzt nicht will als Mensch, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ich kann umkehren zu Gott, zu Jesus Christus. Apostelgeschichte 3, Vers 19, da steht nämlich, dass wir umkehren sollen. Und da kommt das Wort Bekehrung auch her. Umkehrung. Und hier, dann werden die Sünden sozusagen von uns weggenommen. Gott ist Liebe. Das hat er bewiesen am Kreuz. 1. Johannes 4, 8 bis 9. Und man kann die Sünden bei Jesus lassen. Das nennt sich Bekehrung. Aber er ist auch die Tür. Dafür mal eben hier dieses Tor gezeichnet. Wir haben eben schon gelesen, Johannes 1, Vers 12. So viel ihn aber aufnahm, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht, der hat das Leben. Also, das nennt sich Wiedergeburt oder Neugeburt. Und wenn man dann lebt, hier nicht mehr auf dem breiten Weg, sondern auf dem schmalen Weg, dann hat man Verbindung mit Gott, keine Trennung mehr. Es kann sich aber mal Sünde im Leben einschleichen, dann gibt es hier eine Mauer zwischen uns und Gott. Aber wenn wir die Sünde wieder zu Jesus bringen, 1. Johannes 1, Vers 9, also wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, dann ist das wieder weg und wir haben Verbindung mit Gott. Das ist das. Ja, so kann man Kind Gottes werden. Und deswegen, wer das gemacht hat, der darf zu Gott als Vater, der darf Gott als Vater anreden. Das ist doch das Gewaltige. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Das ist eine Ehre. Wir dürfen Gott, den Vater, unseren Vater, ganz persönlich ansprechen. Wir dürfen den Vater um etwas bitten. Da bekomme ich immer noch sowas wie so ein Kribbeln, so eine Gänsehaut. Eine direkte Verbindung zu Gott. Er ist mein Vater, der mich liebt. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da stand im Raum, da war ich in der Gemeinde in Garbsen, ob ich einer der Ältesten in der Gemeinde werde. Und immer wieder hin und her bewegt die Frage, auch im Gebet. Und ich war mir nicht sicher, ob Gott das wirklich will. Ich wurde zwar angefragt, aber ich war mir nicht sicher. Und ja, bin ich halt in den Wald gegangen, las dort stundenlang in der Bibel und betete. Wir hatten gerade Urlaub im Schwarzwald, war wunderbar. Da konnte man sich mal in den Wald verkriechen und einfach mal Bibel lesen und beten. Und das jeden Tag. Also nur damit die Frauen nicht denken, ich gehe hin und lasse die Kinder bei meiner Frau. Nein, also sie hat dann, ich habe ein paar Stunden mal alleine mit Gott verbracht im Wald und dann sie auch. So haben wir es mal abwechselnd gemacht. Aber ich war auf jeden Fall da im Wald alleine mit Gott und betete. Jeden Tag. Und dann kam ich an eine Stelle im Matthäus-Evangelium. Dort steht Matthäus 3, Vers 17, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mir kam gleich auch Johannes 1, Vers 12 in den Sinn, den wir eben schon hatten. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus lebt in mir. Also, das sagt Jesus ja auch in Johannes 14, 23, dass er Wohnung in mir machen wird. Ist das nicht überwältigend? Und das bedeutet doch nichts anderes, als wenn Gott auf mich schaut, dann sieht er seinen Sohn in mir. Ich war damals von Gottes Liebe so überwältigt, dass mich eine grenzenlose Freude überströmte. Ich bin Gottes Kind. Und wenn der Vater mich sieht, dann sieht er in mir seinen Sohn. Und dann sagt er genauso wie damals bei der Taufe von Jesus, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Wow. In Galater 2, Vers 20 steht, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ältester wurde ich dann erst 3 Jahre später. Viel wichtiger war erst einmal die enge Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Und deswegen freue ich mich, wenn ich mit ihm rede. Und das ist der erste Grund der Freude, die eine Folge des Gebets ist. Und der nächste Grund der Freude ist, freue dich, denn du betest im Namen von Jesus. Du betest im Namen von Jesus. In unserem Text steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Im Namen von Jesus beten und damit das Gebet erhört? Klingt irgendwie toll, oder? Aber ist das wirklich so zu verstehen? Reicht es, am Ende irgendeines Gebetes zu sagen, und dies bete ich im Namen von Jesus? Und dann wird Gott das Gebet erhören? Nein. Manchmal höre ich solche Gebete, wo es mir so scheint, als ob der Beter denkt, dass das Gebet durch diese Worte erst wirksam wird. Ich denke, diese Sichtweise ist nicht so ganz richtig. Dann wäre es ja wie eine Zauberformel. Im Namen Jesu und schon klappt's. Nein, das bedeutet es nicht. Aber was bedeutet es denn dann? Was bedeutet es? Im Namen von Jesus. Und da muss man einfach mal gucken in der Welt, wo gibt es denn so ähnliche Formulierungen noch, um das zu verstehen. Ein Richter spricht Urteile im Namen des Volkes. Ein Anwalt legt im Namen seines Mandanten Berufung ein. Und ein leitender Angestellter unterschreibt im Namen seines Chefs. Also, das heißt dann im Auftrag oder Prokura oder wie auch immer, ne? Aber auf jeden Fall anstelle seines Chefs. Wer also etwas im Namen einer Person tut, der tritt auf, als wäre er selbst derjenige, den er vertritt. Und Jesus hat diese Gebetsvollmacht seinen Jüngern am Ende des Johannesevangeliums gegeben. Er würde bald nicht mehr sichtbar unter ihnen sein. Aber es geht weiter. Die Jünger sollen seinen Auftrag weiterführen. Und deshalb gab er ihnen 5-mal im Johannesevangelium die Verheißung, dass Gebete in Jesu Namen vom Vater erhört werden. Wow, einfach unglaublich. Ich kann zu Gott, dem Vater, kommen und es ist für ihn so, als ob sein Sohn selbst diese Bitte ausspricht. Aber eins ist dabei natürlich klar, ich kann nicht um alles bitten, was mir so in den Sinn kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, Swimmingpool wäre gut und ein Cabrio, ein Lotto gewinnen. Nein, ein Richter kann nicht Urteile nach seinen eigenen Vorstellungen sprechen. Er muss sich an das Gesetz halten. Ein Anwalt wird von seinem Mandanten genau instruiert, wie er ihn vertreten soll. Ein leitender Angestellter hält sich selbstverständlich an die Vorgaben seines Chefs, wenn er Verträge unterschreibt. Was ich bitte, muss dem Willen von Jesus Christus entsprechen. Und dabei ist wichtig, lebe ich mit Jesus Christus? Bin ich überhaupt Christ? Gehe ich auf dem schmalen Weg? Lasse ich Jesus in meinem Leben Herr sein? Das sind Fragen. Ist sein Anliegen, Menschen zur Umkehr zu rufen, auch mein wichtigstes Anliegen? Und wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann und nur dann kannst du auch in seinem Namen beten. Denn dann entspricht dein Wille seinem Willen. Noch etwas ist mir hier deutlich geworden. In seinem Namen beten heißt auch, dass man vor Gott, dem Vater, steht und ihm sagt, du, mein Vater, eigentlich habe ich gar kein Recht, mit diesen Bitten zu dir zu kommen. Aber dein Sohn, Jesus Christus, ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Er starb für mich, er lebt jetzt in mir. Deshalb komme ich jetzt in seinem Namen zu dir, denn ich bin jetzt dein Kind. Und deswegen kann ich dich auch bitten, wie ein Kind. Ist das nicht Grund zur Freude? Du darfst so zu Gott kommen, als ob du sein Kind wärst. Ja, du bist es auch. Und der letzte Punkt. Freu dich, denn du empfängst. In unserem Text steht, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Ich meine, so richtig, richtig. Ich für meinen Teil kann sagen, es ist dann, wenn ich erlebe, wie Gott wirkt, wenn ein Mensch plötzlich begreift, wer Jesus Christus für ihn sein will. Und ich in seinen Augen plötzlich ein Verständnis für die Liebe Gottes sehe und er sich bekehrt von der Finsternis zum Licht. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, dabei sein zu dürfen, wie jemand begreift, wie groß die Gnade Gottes ist. Oder wenn ich ein Seminar über Alltagsmissionen gehalten habe und hinterher höre, dass einige Teilnehmer jetzt in ihrer Umgebung das Evangelium erzählen. Oh, das freut mich. Ich bete jedes Mal, dass Gott doch durch mich wirken kann. Und wenn ich dann sehe, dass er diese Gebete erhört, wow, dann ist meine Freude wirklich völlig. Und genau das möchte Gott. Er will, dass du in deinem Leben Freude erfährst. Und das nicht nur wenig, sondern in Fülle. Aber wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, dass man durch das Gebet die völlige Freude erfährt? Die erste Voraussetzung ist natürlich Gebet. Also wer nicht betet, kann auch keine Freude durch Gebet erfahren. Ist logisch. Dann hast du auch keine Gebetserhörung. Also, wer nicht betet? Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 2 in seinem Brief, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wenn man nicht fragt, ne? Das ist so wie bei einer Gehaltserhöhung, ne? Wenn ich meinen Chef nie frage, kriege ich auch keine. Es ist einfach so, ne? Und mal ganz ehrlich, wie oft betest du? Wie sieht's aus mit der Gebetsstunde? Alle wissen, dass Gebet eine der wichtigsten Grundlagen der Gemeinde ist. Wir hatten damals in Garbsen uns auf die Fahnen geschrieben, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Das sind die Säulen, auf denen die Gemeinde ruht. Aber genau das sind die Angriffspunkte des Teufels. Und einer dieser Angriffspunkte ist das Gebet. Ich habe mal im Internet in der Vorbereitung auf diese Predigt einen folgenden Nachruf gefunden. Ein Nachruf für Frau Gebetsstunde. Gebetsstunde mangels Teilnehmer gestorben. Nach langem Siechtum starb unsere unvergessliche Frau Gebetsstunde. Aus der Pfarrei Gleichgültigkeit an der Weltlichkeitsstraße. Sie wurde vor vielen Jahren inmitten einer großen Erweckung geboren. Genährt durch lebendige Zeugnisse und Lobgesänge, wuchs sie zu einer kräftigen Tochter heran. Lange Zeit war sie eines der wichtigsten und tätigsten Mitglieder der Gemeinde. Seit etlichen Jahren litt Schwester Gebetsstunde an Knieversteifung, an deren Folgen sie zunehmend schwächer wurde. Ihre ältere Schwester, Bibelstunde, war schon längst vor ihr an einem ähnlichen Leiden gestorben. Zwei Spezialärzte, Dr. Gute Werke und Dr. Weltfreund, bemühten sich, die Ursache ihrer Krankheit herauszufinden und Abhilfe zu schaffen. Sie versuchten, die Todkranke durch Organisationsspritzen, Kaffeekränzchen, Tombola und andere neue Methoden zu beleben. Aber nicht einmal der lauteste Blues mit Jazzbegleitung und dessen nachhaltigem Echo in dem halbleeren modernen Kirchenbau erwirkte irgendeine Besserung. Das immer heftiger werdende Fernsehfieber raffte die Teure schließlich ganz dahin. Die Obduktion der Leiche ergab, dass die Unglückliche zu viel Unterhaltungslektüre genossen hatte und demgemäß die innere Ernährung fehlte. Das verursachte einen starken Schwund an Buße und Fasten. Ihr Mangel an Glauben und Ehre für Gott führte unaufhaltsam zum Tode. Die Lieblosigkeit der Mitgeschwister hat ihr Ableben noch beschleunigt. Ihre letzten Worte galten nur noch geschäftlichen Anordnungen und Verfahrensfragen. Die feierliche Grabrede hielt Dr. Dr. Theologus aus Babel über das Leitwort »Tue Recht und scheue niemand«. Er rühmte die vielen schönen Worte der Entschlafenen und stellte ihre Opferfreudigkeit auf dem Wege zur Entmythologisierung als Vorbild heraus. Ihre irdische Hülle ruht auf dem Friedhof vergangener Herrlichkeit. Die trauernden Hinterbliebenen, Ekklesia Leisetritt, unersankter Oberflächlichkeit, Ökumene Leidensscheu, Laodicea Hofart und Kinder. Zum Andenken an die Hinterbliebenen bleiben die Kirchentüren in Zukunft am Mittwochabend geschlossen, mit Ausnahme der drei Wochen, in welchem der Evangeliumstrupp zur Einübung der Theaterstücke zusammenkommt. Frag dich mal selbst, wie oft bist du bei der Gebetsstunde? Warum gibt es diese Stunde so selten? In Apostelgeschichte 2 wird berichtet, sie trafen sich täglich. Paulus hat in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 geschrieben, betet ohne Unterlass. Klar, das kann ich auch zu Hause, denkst du dir vielleicht. Aber vergiss dabei eins nicht. Jesus hat auf das gemeinsame Gebet eine große Verheißung gelegt. In Matthäus 18 sagt er zu seinen Jüngern: Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Die Urgemeinde hat diese Verheißung ernst genommen. Nehmen wir sie auch ernst. Dann werden wir erleben, wie Gott wirkt. Dann erhört Gott Gebet. Das bringt Freude. Und die wünsche ich dir. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Freude ist eine Folge des Gebets. Das erste war, freu dich, denn du betest zum Vater. Also wir haben wirklich das Vorrecht, zum Vater zu beten. Wow. Und ihn auch so anzureden, als Papa. Das nächste, freu dich, denn du betest im Namen von Jesus. Wenn wir in seinem Namen beten, dann können wir ja wie sein Sohn selbst als Kind kommen und zu ihm beten, zum Vater. Wow. Und freu dich, denn du empfängst Gebetserhörung. Wow. Ich könnte so viel erzählen, aber das lasse ich jetzt mal lieber, sonst sind wir irgendwann morgen früh noch hier. Aber wer nicht betet, bekommt logischerweise auch keine Erhörung. Nur die Erhörungen sehen oft manchmal auch anders aus, als wir es dachten. Aber immer besser. Gut. Das also die Zusammenfassung. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle, jeder Einzelne, Freude durchs Gebet erlangt. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, habt du Dank. Habt du Dank, dass wir hier diese Möglichkeit haben zum Beten. Wir müssen nicht nur stur irgendwelche Regeln befolgen, die in Gottes Wort stehen, in der Bibel. Nein, wir können mit dir reden. Und wir können durch dich zum Vater reden. Wir können ihn bitten in deinem Namen. Das ist so unvorstellbar, dass wir einfach nur staunen können. Herr, und wir bitten dich, dass du uns doch hilfst, uns immer wieder ans Gebet zu erinnern, dass wir es auch tun, dass wir beten, auch für die Dinge, die dir wichtig sind, dass Menschen wirklich zum lebendigen Glauben finden dürfen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Herr, und wir bitten dich auch dafür, dass wir wirklich für die Obrigkeit, dass wir doch als Gemeinden, als Christen ja wirklich im Frieden leben können, ja, und dir die Ehre geben und dich bezeugen. Wir bitten dich auch für unsere Kranken, dass sie doch wieder gesund werden dürfen. Und wir bitten dich auch um unsere Verwandten und Bekannten. Jeder von uns hat sie, die dich noch nicht kennen und die auch noch gar nicht begreifen, was ihnen da alles fehlt. Öffne du ihnen die Augen, dass sie die Wunder sehen, die du für sie bereitet hast. Amen.